Deutschlandfunk Kultur Interview.
Heute erscheint ein neues Buch von Markus Gabriel, Inhaber des Lehrstuhls für Erkenntnistheorie, Philosophie der Neuzeit und Gegenwart an der Universität Bonn. Und dieses Buch trägt den schlichten Titel Fiktionen. Aber schlicht ist es mitnichten. Es ist eine sehr ausführliche Erläuterung der Frage, was ist real, was ist Fiktion, was ist fiktional. Und tatsächlich taucht in diesem Buch relativ früh sogar auch Gretchen auf, die berühmte Figur aus Goethes Faust. Also ganz klar eine Fiktion, ne? Nee, so ganz klar ist selbst das nicht. Und wir werden deshalb darüber und auch über den großen Unterschied zwischen leicht durcheinander zu bringenden Begriffen mit Markus Gabriel jetzt reden. Einen schönen guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen.
Fangen wir doch mal mit Gretchen an. Da hätte ich ganz klar gesagt, ja, kennt man, hat gewisse Vorstellungen, aber letzten Endes Johann Wolfgang von Goethe hat sie erfunden. Und damit ist sie ganz klar nicht real. Nach ihrem Buch habe ich das Gefühl, so klar ist das nicht.
Ja, in der Tat. Also Gretchen ist ja mindestens insofern real, als jeder von uns sie sich anders vorstellt. Ja, also jeder von uns liest zum Beispiel das Stück oder schaut es sich in einer Aufführung an und stellt sich dann Gretchen eben auf eine bestimmte Weise vor. Blond oder nicht blond, mit Locken oder ohne Locken. Und jede dieser Vorstellungen ist natürlich real. Deswegen können wir ja wahre Aussagen über Gretchen äußern. Zum Beispiel, dass Faust auf sie scharf war. Ja, aus welchen Gründen auch immer.
Aber was heißt das? Ich meine, dann ist die Unterscheidung doch ziemlich schwierig. Ich hätte jetzt gesagt, das gibt es ja auch, Jeanne d'Arc zum Beispiel, Figuren, die es wirklich gegeben hat, historisch belegt, die aber in Romanen auftauchen. Da finde ich auch, den Unterschied zu machen, ist schwierig. Aber wenn Sie schon bei Gretchen nach reinen Fiktion sagen, sie ist irgendwo doch real, wie macht man dann den Unterschied noch fest?
Ja, also der Unterschied ist der folgende. Etwas ist dann fiktiv, also wie man so sagt, bloß eingebildet, ja, wenn es wesentlich interpretationsabhängig ist, wie ich das nenne. Kurzum, Gretchen, die Romanfigur, unterscheidet sich zum Beispiel von Oma Müller, meiner verstorbenen Großmutter, dadurch, dass man sich Gretchen auf eine bestimmte Weise vorstellen muss. Gretchen hat nur dann Locken, wenn sie sich jemand mit Locken vorstellt. Oma Müller hatte die Haarfarbe, die sie hatte, grau, solange ich sie kannte, auch unabhängig davon, wie ich sie mir vorstellte. Ja? Also nur weil etwas davon abhängig ist, wie ich es mir vorstelle, heißt das eben nicht, dass es nicht real ist. Das ist eine der Hauptthesen des Buchs.
Was aber war mein Eindruck, Sie können gerne versuchen, den zu widerlegen. Ich glaube aber nicht, dass Sie es versuchen werden. Was immer wieder durchschimmert in diesem ungefähr 800 Seiten dickes Buch, ist etwas, was ich für Kritik an der momentanen Rolle der Naturwissenschaften halte. Dazu vielleicht ein kurzes Zitat. Das kommt recht früh in Ihrem Buch. Da stellen Sie nämlich fest, diese im Moment herrschende Haltung in den Naturwissenschaften, dass, Zitat, nur dasjenige wirklich existiert, was eindeutig Gegenstand einer kausalen experimentellen Intervention ist, Zitat Ende, sei sinngemäß ein Irrweg. Also geht es Ihnen auch darum zu zeigen, naja, was im Experiment nachgewiesen wird, ist, ich weiß, man kann den Begriff ohnehin nicht steigern, aber ist nicht wahrer als irgendwas anderes?
Richtig, das ist eine der Hauptthesen des Buches. Ja? Also Ziel des Buches ist zu zeigen, dass die Dimension des Geistes, in der wir eben als freie Lebewesen existieren, keinen Deut weniger wirklich, vielleicht sogar wirklich her, wenn man denn graduieren möchte überhaupt, ja, ist als dasjenige, was die Natur- und Technowissenschaften erforschen. Ich sehe tatsächlich eine massive Schieflage in unserem gegenwärtigen Weltbild, weil Naturwissenschaft und Technik, in diesem Tag repräsentiert durch die Virologie und Computersimulationen, an die vormalige Stelle der Religion getreten sind. Kurzum, im Wesentlichen am Ende des Tages unfundierte Metaphysik betreiben, allerdings ja basierend auf Tatsachen. Ja, die Naturwissenschaften gehören heute zum Standardbereich der Ideologie und Ideologie heißt heute, dass man mit den Tatsachen lügen kann. Ja, siehe zum Beispiel Donald Trump, der häufig Wahres sagt, aber dennoch, obwohl er Wahres sagt, eben am Ende des Tages ein Narrativ konstruiert.
Ein Narrativ konstruieren wir, glaube ich, als Menschen, als Journalisten auch als Wissenschaftler, Politiker immer irgendwann. Aber der Naturwissenschaftler an sich, aktuell, Sie haben es selbst erwähnt, der Virologe, sagt natürlich, ich habe hier keine Meinung zu irgendwas, ich präsentiere Fakten.
Ja, aber man präsentiert auch naturwissenschaftliche Fakten immer nur im Kontext von Modellen. Und Modelle funktionieren so ähnlich wie Fiktionen. Ja, also wenn ich zum Beispiel Prognosen über die Zukunft mache, über eine zweite Infektionswelle, ist das ja keine Vorhersage, dass sie kommt, ja, oder Klimamodelle, sondern man sagt in den Naturwissenschaften, wenn das und das passiert, dann passiert das und das. Deswegen kann man Naturwissenschaften nur betreiben, wenn man seine Einbildungskraft aktiviert. Es sieht aber häufig so aus für uns, als würden Naturwissenschaften Wissenschaften einfach nur Daten erheben, ja, also sozusagen Erbsen zählen. Das wäre in jeder Hinsicht einfach nur objektiv, man misst halt irgendetwas. Aber so leicht ist das eben nicht, ja, das Problem mit dem Messen beginnt ja schon auf der Ebene der Quantentheorie, wo man sowieso gar nicht alles messen kann. Und unsere Naturwissenschaften überziehen in der Moderne auch die Karten, die sie wirklich haben. Man glaubt ja, man könne geradezu das gesamte Universum deuten und alles vorhersagen, aber bei der ersten Pandemie brechen alle Systeme zusammen. Das heißt, die Prognostizierbarkeit menschlichen Handelns, ganz zu schweigen von der Prognostizierbarkeit des Verhaltens von Mikroben, gegen die wir im Moment kämpfen müssen, ja, ist ausgesprochen eingeschränkt.
Wo Sie so ganz nebenher mal das recht einfache Thema Quantenphysik erwähnt haben. Ich habe in Ihrem Buch den Eindruck, Sie sagen, nicht nur die Geisteswissenschaften sind, was wirklich Nachvollziehbarkeit und zum Teil Beweisbarkeit von Thesen angeht, nicht schlechter als die Naturwissenschaften, sondern Sie sagen umgekehrt auch, die Naturwissenschaften sind ihrerseits auch nicht besser, weil sie teilweise auch mit reinen Fiktionen agieren.
Richtig, ganz genau. Also ein einfaches Beispiel ist, viele von uns würden ja denken, wir wüssten heute, dass die Alltagsgegenstände, mit denen wir so umgehen, Tische, Stühle, Katzen und Matratzen und so weiter, aus Elementarteilchen bestehen, so wie ein Lego-Haus aus Lego-Bausteinen besteht. Das wissen wir aber faktisch nicht. Ja, wir wissen, dass wir auf einer bestimmten Skala des Universums bestimmte Dinge, die ganz merkwürdig sind, Elektronen und sowas, ja, beobachten können, die ganz anderen Gesetzmäßigkeiten als Tische und Matratzen unterstehen. Die können an verschiedenen Orten zugleich sein und sowas alles, ja. Niemand weiß, naturwissenschaftlich betrachtet, wie so etwas wie eine Katze aus Elementarteilchen bestehen soll. Ich würde sogar sagen, wir wissen, dass Katzen eben nicht aus Elementarteilchen bestehen, weil Katzen mehr sind als Ansammlung von Elementarteilchen. Dennoch stellt man sich das so vor.
Bevor wir jetzt, ich glaube, manche Leute werden uns jetzt zuhören, haben Angst haben, die sind doch kurz vor der String-Theorie. Das machen wir nicht, die kommt auch konkret im Buch tatsächlich nicht vor, sondern was ganz anderes, scheinbar Einfaches. Im letzten Teil Ihres Buches beschäftigen Sie sich ausführlich mit sozialen Netzwerken. Da wird es für mich auch etwas verständlicher, es ist ja alles eine komplexe Materie, aber andererseits die Erkenntnis, dass Leute dort ein Bild von sich zeichnen, das nicht der Realität entspricht, ist wiederum doch vergleichsweise banal, oder?
Ja, nicht ganz. Also, meine Analyse sozialer Netzwerke sagt dort, dass die sozialen Netzwerke, die wir derzeit haben, die von US-amerikanischen Tech-Monopolen überwiegend produziert werden, diese sozialen Netzwerke sind wesentlich darauf zugeschnitten, die liberale Demokratie zu unterminieren. Die sind also nicht zufällig, haben sie zum arabischen Frühling geführt und zur Wahl Donald Trumps, ja, so mal beiläufig, sondern es liegt in ihrem Wesen, unsere Selbstbilder zu manipulieren und unsere Selbstbildfähigkeit einzuschränken. Wir werden immer schlechter darin, außerhalb ziemlich banaler Stereotype über uns nachzudenken. Ja? Das sieht man ja auch in diesen Tagen, wo wir alle Opfer werden nationalistischer Selbstüberschätzung, weil man zum Beispiel glaubt, Mensch, in Deutschland haben wir diese Krise aber toll bewältigt. Ja, guck mal auf unser Infektionsgeschehen. Und dann sieht man das in der Türkei oder in Griechenland, müsste eigentlich sagen, mein Gott, die haben es noch besser gemacht. Dann sagt man aber, ja, die zählen bestimmt nicht ordentlich. Ja? Das heißt, da hat man solche, ja, stereotypischen, einfachen Vorstellungen von sich selbst als präzisem Deutschland und sowas. Und solche Bilder werden durch die sozialen Medien produziert.
Ich rate von einem dringend ab, möchte an dieser Stelle sagen, das ist der letzte Teil des Buches und ich habe es zugegeben, das fand ich relativ gut zu verstehen, aber bitte kaufen Sie jetzt nicht, das können Sie gerne machen, aber wenn Sie das Buch kaufen, blättern Sie nicht bis zu diesem letzten Teil, denn es funktioniert nicht, wenn man den davor nicht auch gelesen hat. Markus Gabriel hat das Buch geschrieben, Fiktion, erscheint heute im Suhrkamp Verlag. Er ist Professor für Erkenntnistheorie und Philosophie der Neuzeit und Gegenwart. Herr Gabriel, herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke für die Einladung.